hatten mal mit dem Teilungsplan der UNO vom 29. November 1947 abgeschlossen, hatten gesehen, wie sozusagen die Logik dieser Teilungspläne entstanden ist. Und ja, heute soll es darum gehen, was ist im Jahr 1948, also genau genommen von November 1947 bis Anfang 1949 passiert. Zunächst mal der Versuch, Fakten darzulegen, und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Man kann fast sagen, außer Daten und Zahlen ist es sehr schwierig, etwas als Faktum, als bloßes Faktum zu benennen. Und natürlich auch alle Namen sind normalerweise auch schon Interpretation. Aber ich habe mal versucht, so hier eine Zeittafel, die uns die wichtigsten Ereignisse gibt, zusammenzustellen. Nochmal kurz der Rückgriff auf den Februar 1947, als Großbritannien die erklärt, dass es das Mandat für Palästina an die UNO gibt. Die Logik dahinter natürlich, Großbritannien bekam nach dem Ersten Weltkrieg das Palästina-Mandat vom Völkerbund, und die UNO natürlich ist der Rechtsnachfolger des Völkerbundes. Und nachdem es also nicht gelungen war, das Problem zu lösen, gibt Großbritannien das Mandat zurück. Auch vor dem Hintergrund, dass es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg geschwächt war. Im selben Monat hat es erklärt, dass es auf Indien verzichtet. Also all diese Entscheidungen standen natürlich auch auf dem Hintergrund, zwar zu den Kriegssiegern zu gehören, aber eben doch einen starken Preis gezahlt zu haben. Dann wurde im Sommer 1947 eine Untersuchungskommission, die sogenannte UNSCOP-Kommission, ins Land geschickt, die eben einen Teilungsplan empfehlen sollte. Und mehr oder weniger das, was die Kommission, die aus Vertretern aller möglichen Länder bestand und Leute hier vor Ort interviewt hat, mehr oder weniger dieser Plan wurde dann in der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 29.11.1947 angenommen. Und die zionistische Führung hatte ihn akzeptiert. Und wir hatten ja schon gesehen, eigentlich aus einem pragmatischen Kalkül zu sagen, besser wir bekommen einen Teil des Landes mit internationaler Sanktionierung als gar nichts, während eben die große Mehrheit der palästinensischen Seite und auch der arabischen Nachbarstaaten den Plan als ungerecht abgelehnt haben, beziehungsweise überhaupt die Idee einer Teilung abgelehnt haben. Und von daher war auch klar, dass es sofort zu Kämpfen kommen würde. Und man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass David Ben-Gurion, der ja damals der Führer der zionistischen Vereinigung hier im Land war und dann wenige Monate später der erste Ministerpräsident wurde, das auch wohl auch einkalkuliert hat. Denn er sagt eigentlich ziemlich schnell nach Ausbruch der Kämpfe, dass man sich nicht mehr verpflichtet fühlt, den Grenzen des Teilungsplans, sondern nehmen wird, was man bekommen kann. Das heißt, wir haben vom 30. November 1947 bis zum 14. Mai 1948, dem Ende des britischen Mandats, lokale Kämpfe, auf der einen Seite Palästinenser zusammen mit Freiwilligen aus arabischen Ländern, und auf der anderen Seite die drei zionistischen Kampforganisationen, die Haganah, der Irgun und der Lehi. Und zahlenmäßig natürlich sind die Palästinenser wesentlich mehr. Man kann so ungefähr sagen, jeder Bauer hatte eine Waffe und konnte in dem Sinne als Kämpfer gelten. Aber es gab keine übergreifende Organisation, es gab auch keine besseren Waffen, es gab keine militärische Ausbildung der Leute im Großen und Ganzen auf palästinensischer Seite. Und von daher wurde die größere Zahl der Kämpfer eigentlich durch fehlende Organisation, fehlende Ausbildung und fehlende bessere Waffen relativ neutralisiert, während eben die drei zionistischen Kampforganisationen insgesamt nur einige tausend Kämpfer umschlossen haben, zu denen dann später, es gibt sozusagen schon eine Generalmobilmachung dann unter der jüdischen Bevölkerung im Land. Aber viele von denen waren Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die in der britischen Armee gegen die Nazis gekämpft haben. Man hatte organisiert vorher auch die Ausbildung von weiteren Leuten, Und es waren zwar drei unterschiedliche Organisationen, aber die hatten zumindest ja eine klare Befehlsstruktur. Also die Haganah war die größte. Das Wort Haganah bedeutet eigentlich die Verteidigung. Daraus ist die israelische Armee dann hervorgegangen. Und letztlich war es Ben-Gurion, der deren Aktionen kontrolliert bzw. angeordnet hat. Der Irgun war eine Organisation eher der rechteren Zionisten, die sich Anfang der 30er Jahre abgespalten hat von der Haganah, weil sie auch der Meinung war, dass man gegen die Briten kämpfen darf. Der Vorsitzende des Irgun zu dieser Zeit war Menachem Begin, der spätere Ministerpräsident. Und was auch bekannt sind Terroranschläge des Irgun, gerade auch der Bombenanschlag auf das King David Hotel und auf das britische Gefängnis in Akko, wo sie auch wirklich ganz klar gesagt haben, wir wollen zeigen, dass wir die Briten an der empfindlichsten Stelle treffen können. Vom Irgun hat sich dann nochmal 1939 der Lechi, manchmal auch die Sternbande nach einem der Gründer genannt, abgespalten, denn der Lechi war nicht mal bereit, während des Zweiten Weltkriegs, als die Briten gegen die Nazis gekämpft haben, Angriffe gegen britische Ziele hier im Land aufzuhören. Zu den führenden Mitgliedern des Lechi gehörte auch ein späterer Ministerpräsident, Yitzhak Shamir. Und eigentlich Yitzhak Rabin gehörte zu den führenden Offizieren der Haganah. Also eigentlich alle diese Organisationen haben spätere Ministerpräsidenten hervorgebracht. Und diese Kämpfe führen zu einer ersten Fluchtwelle von Palästinensern, teilweise aus Dörfern und eben was gemischte Städte angeht. Haifa, das ist eine Stadt mit einer etwa gleich groß jüdisch-arabischen Bevölkerung, weil Leute aus Haifa fliegen in den Libanon. Eine Massenflucht aus Jaffa, das mit 70.000 bis 80.000 Einwohnern die größte palästinensische Stadt war. Auch das kulturelle, politische Zentrum, wo die meisten arabischen Zeitungen erschienen sind, mit modernen Kinos. Ja, also in dem Sinne die fortschrittlichste Stadt Palästinas. Am 14. Mai 1948 waren von den 70.000 bis 80.000 Einwohnern Jaffas noch ungefähr 5.000 da. Die anderen sind geflohen, auch aufgrund von scharfen Angriffen, gerade des Irgun auf Jaffa. Und da ist der größte Teil der Flüchtlinge, also ein Teil auch in den Libanon nach Beirut, aber die größere Menge nach Süden, nach Ägypten und in den Gazastreifen. Und auch Westjerusalem, das sowohl jüdische wie arabische Wohnviertel hatte, auch dort flieht der größte Teil der arabischen Bevölkerung. Das heißt, eigentlich schon mit Ende des, und alles das geschieht, während die Briten noch da sind und eigentlich ja verantwortlich wären, für die öffentliche Ordnung zu suchen und solche Fluchtwellen zu verhindern. Aber die Briten haben selber kein Interesse mehr, ihre Soldaten zu opfern. Und natürlich ist auch klar, wenn man weiß, sie sind in ein paar Wochen weg, kann man nicht mehr allzu viel machen. Dann haben wir die Ausrufung des Staates Israel am 14. 15. Mai. Das doppelte Datum ergibt sich. Also das offizielle Ende des Palästina-Mandats war eben Mitternacht am 15. Mai. Das war aber zufälligerweise eine Schabbatnacht und man konnte natürlich nicht den Staat Israel mitten am Schabbat ausrufen. Und darum hat dann die zionistische Führung die Ausrufung des Staates Israel in Tel Aviv um einige Stunden vorgezogen und am Nachmittag des 14. Mai den Staat ausgerufen. Und dieses Datum nach dem hebräischen, jüdischen Kalender ist dann zum Unabhängigkeitstag Israels geworden, während die Palästinenser am 15. Mai der Nakba, der Katastrophe von 1948, gedenken. Und in dem Moment, wo die Briten weg sind, ist dann der Kriegseintritt der arabischen Nachbarländer: Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Saudi-Arabien. Die Iraker haben ein paar Truppen, die haben ja keine gemeinsame Grenze mit Israel. Sie haben Truppen, die Jordanien unterstützt haben, zum größten Teil in Syrien geschickt. Und auch Saudi-Arabien hat de facto mehr formell den Krieg erklärt, als wirklich viel dort zu tun. Und aber auch die Bemühungen der arabischen Staaten sind nicht besonders erfolgreich. Es kommt zu einer weiteren Welle von palästinensischen Flüchtlingen. Dann zu einem ersten Monat von Kampfpause vom 11.6. bis zum 7.7. Und dann Mitte Juli finden die Kämpfe der 10 Tage, wie man sie nennt, dann statt mit großen Eroberungen. Inzwischen kann man ja von der israelischen Armee sprechen, die gibt es seit dem 15. Mai, wo eben im Norden des Landes Nazareth erobert wird und auf dem Weg von Tel Aviv nach Jerusalem, Lod und Ramle. In Lod und Ramle sind die Leute mit Gewalt vertrieben worden, mussten sich zu Fuß auf den Weg nach Ramallah machen. Bis heute weiß niemand, wie viele da umgekommen sind. Das waren auch gerade extrem heiße Tage. In Lod sind über 200 Menschen umgekommen, weil die israelische Armee dachte, die Jordanier wären schon weg und dann doch noch ein Panzer erschien und dann haben sie angefangen, wild um sich zu schießen. Und dabei sind auch Leute, die sich in eine Moschee geflüchtet haben, umgekommen. Sowohl Lod und Ramle haben noch bis heute eine kleine arabische Minderheit, aber die meisten sind eben vertrieben worden. Nazareth hatte ein besseres Schicksal und sicher, weil es eben für die christliche Welt ein wichtiger Ort ist, die Einwohner von Nazareth sind nicht vertrieben worden. Und damit ist Nazareth heute innerhalb des Staates Israel die größte arabische Stadt, in der auch viele Flüchtlinge aus den Dörfern der Umgebung sich niedergelassen haben. Dann werden noch weitere Operationen, es ist jetzt schon kein durchgehender Krieg mehr, eben von Mitte Juli 1948 bis Januar 1949 durchgeführt. Wichtig besonders nochmal im Oktober die Operationen um ganz Galiläa in den Besitz des Staates Israel zu bekommen und den Negev, der eigentlich nicht stark besiedelt war, eigentlich hauptsächlich im Nordteil, die Beduinen. Und von daher sind die Kämpfe weiter südlich eigentlich keine Kämpfe, sondern nur ein Weitermarschieren der israelischen Armee bis zum Golf von Elat. Während die Kämpfe noch weitergehen und ja, nur um das palästinensische Flüchtlingsproblem schon existiert, verabschiedet die UNO die Resolution 194 zur Beendung des Krieges, in der auch eine Regelung der Flüchtlingsfrage verlangt wird. Den Text sehen wir uns gleich noch teilweise an. Und 1949 folgen dann die Waffenstillstandsabkommen Israels mit den Nachbarstaaten. Die Ägypter sind die ersten im Februar. Es folgen dann die Libanesen, die Jordanier, die Iraker haben bis heute keinen Waffenstillstand geschlossen, aber die irakische Armee hat sich aus Gebieten, die von Jordanien an Israel übergingen, solche Gebiete gab es nämlich auch im südlichen Teil Galiläas, die gar nicht von der israelischen Armee erobert waren, aber die man aus taktischen Gründen haben wollte. Und so fanden sich also auch infolge dieses Waffenstillstandsabkommens noch weitere Palästinenser plötzlich im Staat Israel. Und das letzte war dann das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Syrien im Juli 1949. Und bis heute sind die Waffenstillstandsabkommen mit Ägypten und Jordanien in Friedensverträge umgewandelt worden, während mit Libanon und Syrien de facto eigentlich wir immer noch auf Waffenstillstandszustand sind. Ja, und damit ist eigentlich eine der größten demografischen Veränderungen in der Geschichte des Landes geschehen. Vielleicht kann man sogar sagen, seit der babylonischen Deportation hat es nicht solchen enormen Flüchtlingsbewegungen gegeben. Die allgemein anerkannte Zahl, manche rechnen vielleicht ein paar 10.000 mehr oder weniger, aber es ist nicht groß umstritten. Man geht davon aus, dass es bei Kriegsende circa 720.000 palästinensische Flüchtlinge gab. Und das bedeutet, das waren 70 bis 80% der palästinensischen Bevölkerung von ganz Mandatspalästina. Teile von denen befanden sich auch noch in Mandatspalästina, nämlich 240.000 in dem Westjordanland, das Jordanien annektiert hat, und 180.000 im Gazastreifen, der ja eigentlich auch Teil des arabischen Staates hätte werden sollen, aber jetzt unter ägyptische Militärverwaltung kommt. Also diese beiden Gruppen sind Palästinenser, die geflohen sind aus Teilen des Landes, die israelische Staatsgebiet wurden, aber im britischen Mandatsgebiet von Palästina geblieben sind. Dann sind es etwa 55.000 bis 60.000, die in das ursprüngliche Jordanien, also das Königreich östlich des Jordan, geflohen sind. 100.000 in den Libanon, 70.000 nach Syrien und kleinere Gruppen dann weiter in den Irak, nach Ägypten oder in die Golfstaaten. Und dann sind noch 160.000 Palästinenser, die im Gebiet des Staates Israel verbleiben, auch israelische Staatsbürger werden. Sie machen heute 20% immerhin der Bevölkerung des Staates Israel aus. Sie haben noch bis 1966 unter Militärverwaltung gestanden, was bedeutete, das hervorstechendste Merkmal dieser Militärverwaltung war, dass sie von einem Ort in den anderen nur mit Erlaubnis des Militärgouverneurs fahren konnten. Und die wurde zwar normalerweise gegeben, aber man konnte halt seinen Wohnort nicht verlassen, ohne vorher nachzufragen, ob man denn darf. Und viele von denen sind eben die sogenannten internen Flüchtlinge, die zwar im Land geblieben sind, aber ihre Dörfer, ihre Städte verlassen haben. Und um deren Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Land- und Hausbesitz zu verhindern, wurde 1950 das Gesetz über den Besitz der Abwesenden erlassen. Und da wird zunächst mal definiert, wer denn als im Sinne des Gesetzes als abwesend gilt, wer Besitz im Gebiet des Staates Israel hatte und zwischen dem 29. November 1947, also der Verabschiedung des Teilungsplans, und der bis heute nicht geschehenen Aufhebung des Notstandes, den die Briten verhängt hatten, der durch die provisorische israelische Regierung ausgerufen wurde, Bürger Jordaniens, des Libanons, Ägyptens, Syriens, des Irak, Saudi-Arabiens oder des Jemen, also der kriegführenden Länder, war oder sich in einem dieser Länder oder in einem Teil des Landes Israel, der außerhalb des Staates Israel liegt, befand. Da könnte man sagen, ist noch halb so schlimm, sozusagen, das wären dann Bürger von Feindesländern. Der kritischere Punkt ist der zweite: Wer mandatspalästinensischer Staatsbürger war, seinen Wohnort verlassen und entweder bis zum 1. September 1948 das Land verlassen hat oder sich an einen Ort innerhalb des Landes begeben hat, der zu diesem Zeitpunkt von Kräften kontrolliert wurde, die die Errichtung des Staates Israel verhindern wollten oder gegen ihn gekämpft haben. Damit ist eigentlich jeder, der nicht in seinem Haus geblieben ist, fast enteignet, denn überall, wo Kämpfe stattgefunden haben, wenn man sich dort aufgehalten hat, reichte das, um zu enteignen. Etwas mehr Glück hatten Palästinenser, die sich meistens eher zufällig in Ländern aufgehalten haben, die nicht als Feindesländer galten, zum Beispiel in Lateinamerika. Da gibt es zum Beispiel in Westjerusalem einige Fälle, wo Palästinenser, die dann nachher zurückkamen, vor Gericht ihren Besitz zurückfordern konnten. Aber das sind extrem seltene Fälle. Ja, also wenn wir also sehen, der israelische Staat schiebt einen ziemlichen Riegel für die Rückgewinnung des Besitzes der Flüchtlinge. Dem entgegen steht die UNO-Resolution 194 vom 11. Dezember 1948, wo es eben in Artikel 11 heißt, die Generalversammlung beschließt, dass denjenigen Flüchtlingen, die zu ihren Wohnstätten zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden soll. Und dass für das Eigentum derjenigen, die sich entscheiden, nicht zurückzukehren, sowie für den Verlust oder die Bestätigung von Eigentum auf der Grundlage internationalen Rechts oder nach Billigkeit von den verantwortlichen Regierungen und Behörden Entschädigung gezahlt werden soll. Die Generalversammlung beauftragt die Schlichtungskommission, die Repatriierung, Umsiedlung, Wiederansiedlung, das heißt im Englischen Resettlement, und ökonomische sowie soziale Rehabilitation der Flüchtlinge und die Zahlung von Entschädigungen zu ermöglichen. Das ist eigentlich bis heute die rechtliche Grundlage für das Rückkehrerrecht der palästinensischen Flüchtlinge. David Ben-Gurion hat das sehr anders gesehen. Er hat schon mitten im Krieg in einer Kabinettssitzung am 16. Juni 1948 in Bezug speziell auf Jaffa, aber letztlich für das ganze Land gültig gesagt: Was die Rückkehr der Araber angeht, stimme ich nicht der Option zu, dass sie nicht zur Rückkehr ermutigt werden sollen. Ich bin der Meinung, dass ihre Rückkehr verhindert werden muss. Wir müssen Jaffo besiedeln. Jaffo wird eine jüdische Stadt sein. Krieg ist Krieg. Nicht Tel Aviv hat Krieg gegen Jaffo geführt. Jaffo hat Krieg gegen Tel Aviv geführt. Die Rückführung der Araber nach Jaffo wäre kein Akt der Gerechtigkeit, sondern Torheit. Sie sollen die Verantwortung tragen, nachdem sie verloren haben. Und die offizielle Stellungnahme Ben-Gurions dann auf, infolge des Drucks der UNO, die Rückkehr zu ermöglichen, eine sehr verklauselte Formulierung, die eventuelle Bedingungen, die nicht besonders realistisch sind, angibt. Wenn die arabischen Staaten bereit sind, mit Israel einen Friedensvertrag zu schließen, wird diese Frage, eben die Frage der Flüchtlinge, hinsichtlich einer konstruktiven Lösung als Teil der allgemeinen Regelung angegangen werden und mit angemessener Berücksichtigung unserer Gegenansprüche hinsichtlich der Zerstörung jüdischen Lebens und Besitzes, des langfristigen Interesses der jüdischen und der arabischen Bevölkerung, der Stabilität des Staates Israel und der Dauerhaftigkeit des Friedens zwischen Israel und seinen Nachbarn, der aktuellen Lage und des aktuellen Schicksals der jüdischen Gemeinschaften in den arabischen Ländern, der Verantwortung der arabischen Regierungen für ihren Aggressionskrieg und ihrer Verpflichtung auf Reparationen. All dies wird relevant sein hinsichtlich der Frage, ob, in welchem Ausmaß und unter welchen Bedingungen den früheren arabischen Einwohnern des Gebietes Israels die Rückkehr erlaubt wird. Die Frage wird also auch ganz stark verbunden mit Entschädigungen für die Juden, die die arabischen Länder verlassen mussten. Das hat man, glaube ich, auch kurz letztes Mal schon erwähnt. Da gibt es unterschiedliche Fälle. Es gibt gerade im Irak, hat es Übergriffe gegen Juden als potenzielle Verbündete des zionistischen Staates gegeben. Und da blieb ihnen wohl wirklich nicht viel übrig, als zu gehen. In anderen Ländern wie Marokko oder selbst auch Ägypten, Libanon, war das durchaus nicht selbstverständlich, dass alle Juden geflohen sind oder vertrieben worden sind. Und teilweise sind da, haben auch Juden weiter dort gelebt und sind erst in späteren Jahren des Staates Israel nach Israel eingewandert. Also das kann man nicht alles sozusagen den Kriegsereignissen zuschreiben. Ja, also von daher gibt es die palästinensischen Flüchtlinge bis heute weiter. Und natürlich gehören da auch, gehören eigentlich die ganze Diaspora der Palästinenser, die es in der ganzen Welt gibt, dazu, teilweise dritte Generation. Aber es gibt eben auch rechtlich als Flüchtlinge anerkannte Palästinenser in dem Sinne, dass sie das Recht auf Hilfe von der UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East haben. Genau die Organisation, deren Aktivität Israel jetzt verbieten will. Und damit auch nicht klar ist, wer sich um die Leute in Gaza, die ja zum größten Teil Flüchtlinge sind, kümmern soll. Also eigentlich die UNRWA ist eben genau, um sich um die Flüchtlinge zu kümmern, gegründet worden. Und nach der Definition der UNRWA, also auch des Rechtes, von ihr finanziell unterstützt zu werden, gelten also als Flüchtlinge Personen, deren normaler Wohnort in der Periode vom 1. Juni 1946 bis 15. Mai 1948 Palästina war und die sowohl ihr Heim als auch die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt als Ergebnis des Konflikts von 1948 verloren haben. Dann muss aber auch, müssen sie aber auch registriert sein und es muss klar sein, dass sie Unterstützung brauchen. Und ebenso, das ist eine Sache, die sich vererbt, die Nachkommen männlicher Flüchtlinge, einschließlich adoptierter Kinder, können ebenfalls registriert werden. Und dadurch haben wir einen Anwachs von etwa 750.000 Personen im Jahr 1950 auf ca. 5,9 Millionen Personen, die nach dieser Definition Anspruch auf Unterstützung durch die UNRWA haben. Wo befinden sich diese Flüchtlinge, die Unterstützungsrecht haben heute? Fast ein Drittel von ihnen, das heißt mehr als 1,5 Millionen, leben in 58 anerkannten Flüchtlingslagern. Die sind errichtet worden auf Land, das von den Gastländern zur Verfügung gestellt wurde. Und schließt auch 10 Lager ein, die de facto heute unter israelischer Kontrolle sind, nämlich die In der Westbank, die ja zwischen 1948 und 67 jordanisch war, errichtet wurden, und im Gazastreifen, der bis 1967 unter ägyptischer Hoheit war. Und die übrigen Lager befinden sich in Jordanien, Libanon und Syrien. Darüber hinaus ist die UNRWA aber auch in anderen Gegenden tätig, wo viele Flüchtlinge leben, auch wenn das keine offiziell anerkannten Flüchtlingslager sind. Und das Problem dieser Lager ist eine sehr hohe Bevölkerungsdichte und fehlende ausreichende Infrastruktur. Die übrigen 2 Drittel der registrierten Flüchtlinge leben in den Städten der Gastländer, die sich oft auch in der Nähe der Lager befinden. Wenn wir das verteilt auf die einzelnen Länder sehen, wir haben im Gazastreifen 1,7 Millionen Flüchtlinge bei einer Gesamtbevölkerung von 2,1 Millionen. Und das war bereits vor dem 7. Oktober, also vor der immensen Zerstörung, die seitdem geschehen ist, standen im Gazastreifen 8 Flüchtlingslager, die zu den dicht bevölkertsten Gebieten der Welt gehören. In der Westbank leben mehr als 871.000 registrierte Flüchtlinge, davon etwa ein Viertel in 19 Flüchtlingslagern, die sich am Rand der großen Städte wie Bethlehem, Nablus, Jenin, Tulkarem befinden oder in ländlichen Gebieten. Und die übrigen leben in Städten und Dörfern der Westbank. Gerade die Flüchtlingslager sind auch immer wieder Orte, wo die israelische Armee massiv vorgeht, Leute verhaftet. Gerade in den letzten Wochen, eigentlich seit wir in Gaza Waffenstillstand haben, gibt es massive Aktionen der israelischen Armee in den Flüchtlingslagern und in den benachbarten Städten. Als diese Flüchtlingslager errichtet worden sind, war das ja Jordanien. Und von daher haben damals die dort lebenden Flüchtlinge die jordanische Staatsbürgerschaft bekommen, ebenso wie in Jordanien selbst, wo es mehr als 2 Millionen registrierte Flüchtlinge gibt, von denen ca. 18% in 10 anerkannten Flüchtlingslagern leben. Und die haben die jordanische Staatsbürgerschaft. Wie wir gleich sehen werden, hat Jordanien damit den Flüchtlingen die beste Chance, den besten Status im Vergleich zu den anderen Ländern gegeben. Und seit der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen ist, sind auch nochmal Zehntausende palästinensischer Flüchtlinge, die in Syrien lebten, sind auch nach Jordanien geflohen, und die haben die Jordanier auch aufgenommen. Im Libanon wurden im März 2023 knapp 500.000 Flüchtlinge registriert, etwa 45% in den 12 Flüchtlingslagern, und auch hier aus Syrien geflüchtete Palästinenser über 31.000. Man schätzt aber nicht, dass diese Zahlen wirklich, also fast 1/2 Million, realistisch ist, denn es gibt Leute, die emigrieren, die sich nicht abmelden. Auch Todesfälle werden nicht immer registriert. Andererseits Geburten möglicherweise ja. Also die Schätzung ist, dass es sich nur um 250.000 de facto handelt. Und im Libanon bekommen sie keine Staatsbürgerschaft, sondern haben stattdessen Flüchtlingsausweise. Und das führt natürlich dazu, dass sie in ihren Arbeits- und Besitzrechten eingeschränkt sind und sehr schwer wirtschaftlich auf die Beine kommen können. Und die Armutsrate unter den palästinensischen Flüchtlingen im Libanon liegt bei 93%. Und das hat auch dazu geführt, dass viele besser Ausgebildete in die Golfstaaten ausgewandert sind, wo sie immerhin Einwohnerstatus bekommen, aber nur solange sie einen Arbeitsplatz haben. Ansonsten kann der annulliert werden, und Staatsbürgerschaft bekommen sie dort auch nicht. In Syrien gibt es 9 offizielle und 3 inoffizielle Flüchtlingslager, hauptsächlich Flüchtlinge aus dem nördlichen Palästina, aber auch teilweise aus Jaffa. Und dann sind noch 1967 im Junikrieg 100.000 Flüchtlinge aus den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen dazugekommen. Als die israelische Armee 1982 in den Libanon einmarschiert ist, sind auch einige tausend Flüchtlinge aus dem Libanon nach Syrien geflohen. Auch in Syrien haben sie keine volle Staatsbürgerschaft, keine Pässe und kein Wahlrecht, sondern Flüchtlingsausweise. Aber im Gegensatz zur Situation im Libanon haben sie Recht auf Landbesitz, staatliche Erziehung und können auch als Beamte arbeiten, also etwas bessere Möglichkeiten, sich zu etablieren. Seit Beginn des Krieges in Syrien schätzt man, dass der größte Teil der palästinensischen Flüchtlinge geflohen ist, hauptsächlich nach Jordanien und in den Libanon. Die selber geflohenen Syrer sind ja im Moment dabei, zurückzukehren. Mir ist nicht ganz klar, wie weit auch palästinensische Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Libanon und Jordanien zurückkehren. Wird es sicher auch eine gewisse Rückkehrbewegung geben, aber da habe ich noch keine Zahlen drüber gesehen, wie das aussieht. Ja, das sind so ungefähr die Fakten, die eben auch zeigen, dass für die palästinensische Seite eben die Schaffung des Flüchtlingsproblems wirklich der entscheidende Aspekt ist. Ja, dazu Nachfragen. Herr Keimer.
Irgendwo mal gelesen, dass in Israel Messerschmitt-Flugzeuge der Wehrmacht ausgestellt sind, die 1948 zum Einsatz kamen. Also daraus schließe ich, dass das ja irgendjemand unterstützt hat. Es hat dann doch vielleicht Unterstützung der Amerikaner oder. Ich meine, wie sind Flugzeuge aus Deutschland nach Israel gekommen?
Von den deutschen Flugzeugen weiß ich es nicht genau. Es gab offiziell ein Waffenembargo, zumindest bis zum 15. Mai, das man aber relativ erfolgreich unterlaufen hat. Und es war gerade Flugzeuge und Waffen aus der Tschechoslowakei. Die warteten also schon in Prag auf dem Flughafen und wurden dann in dem Moment, wo der Staat Israel gegründet wurde, wurden die sehr schnell hierhin gebracht. Und auf die Weise ist es durchaus, es waren halt Vertreter der zionistischen Organisation, waren in Europa unterwegs, um Waffen und Flugzeuge zu besorgen. Und in dem Moment, wo eben dann die Briten weg waren, konnte man die auch relativ schnell ins Land bringen. Das ist also wesentlich effektiver als auf der palästinensischen Seite gelungen. Und von daher ist das so. Es war ja auch damals, wenn ich jetzt sage, Tschechoslowakei, der Ostblock, die Sowjetunion und ihre Verbündeten hatten den Teilungsplan der UNO mit unterstützt. Einer der seltenen Fälle, wo sich die westlichen Länder und der Sowjetblock einig waren. Auch die Sowjetunion hat damals für die Teilung den Teilungsplan gestimmt. Anita.
Ja, ich wollte noch nachfragen, wenn ich das richtig verstanden habe, diese UNO-Resolution 194, die ist ja eigentlich Völkerrecht. So, und im Grunde genommen verstößt all das, was den palästinensischen Flüchtlingen widerfahren ist, ja bis heute hin eigentlich gegen das Völkerrecht. Da müsste man gar nicht mehr aktuell klagen, sondern kann sagen, das ist ja einfach eine Grundverletzung, die ist ja einfach geblieben. Also weil das, was israelisches Staatsrecht ist, stimmt nicht mit dem überein, was internationales Völkerrecht ist, ne?
Ja, und damit leben wir schon über 70 Jahre. Und es gibt natürlich auch später, wir werden auch dann noch im Herbst sehen, auch 1967, die Resolutionen der UNO nach dem Junikrieg sind eigentlich auch ziemlich klar und nie umgesetzt worden. Also da ist eine lange Liste von UNO-Beschlüssen, die der Staat Israel ignoriert hat, wo er andererseits auch in seiner Unabhängigkeitserklärung anerkennt, dass es ja die UNO war, die überhaupt den Staat Israel gegründet hat. Aber das war so, ich glaube, fast die letzte UNO-Resolution, die der Staat Israel anerkannt hat. Ja, Kor.
Ja, ich strauchle auf einen Satz, die ich nicht so gut verstehe. Übrigens finde ich, es ist eine schreckliche Geschichte, wenn ich das so lese, weil wann hört das mal auf, denke ich dann. Aber gut. Die erste Frage ist, der erste Satz bei Ben-Gurions Position, was die Rückkehr der Araber angeht, stimme ich nicht der Option zu, dass sie nicht zur Rückkehr ermutigt werden sollen. Also, wir haben zweimal das Wort nicht.
Ja,
Aber verstehe ich das Deutsch nicht gut?
sozusagen, es gab Leute, die gesagt haben, wir wollen sie nicht ermutigen, zurückzukehren.
Ja.
Und Ben-Gurion stimmt dem insofern nicht zu, weil dass er etwas Radikaleres will.
Ach so.
Es reicht ihm nicht, dass man darauf verzichtet, sie zu ermutigen. Er will es aktiv verhindern. Also in dem Sinne ist das noch eine Verschärfung der Position. Und dadurch ergibt sich das zweimalige nicht. Ist etwas kompliziert formuliert, aber
Aber alle Deutsche verstehen das auch so? So ich.
da muss ich die anderen fragen.
Okay.
Es sind etwas krumme Formulierungen, wie solche juristischen Formulierungen das ja immer haben.
Ja, aber hier dachte ich, ja. Gut, okay. Nee, danke,
Ja,
Jochen.
auf Hebräisch ging es irgendwie glatter durch.
Also.
Vielleicht hätte ich es ein bisschen abwandeln sollen, um es auf Deutsch klarer zu machen.
Ja, nee, Hebräisch kenne ich ein klein bisschen auch, also ich verstehe es schon. Ja. Gut.
Dass du nachfragst, wenn es nicht klar ist.
Ja. Nee, aber sonst finde ich es, ja, wenn ich damals gelebt hätte oder bewusst das gelebt hätte, weil ich lebte damals noch nicht, ich denke, dass ich dieselbe Gefühle hätte, die ich jetzt habe, mit der ganzen Situation, was jetzt passiert. Also.
Ja, ich glaube, das sind einfach Tatsachen, die viel zu viel ausgeblendet werden in der täglichen Diskussion. Also man redet immer von den besetzten Gebieten von 1967, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, aber da ist noch ein viel älteres Problem da, mit dem man sich auch irgendwo auseinandersetzen
Ja,
muss.
aber auch, dass du das jetzt so deutlich dahingeschrieben hast und dann denke ich, ja, wenn ich so bewusst damals gelebt hätte wie jetzt, dann denke ich, dass ich dasselbe gehabt hätte damals, als was ich jetzt habe.
Ja.
Vermute ich.
Natürlich, viele dieser Dokumente, wie eben Kabinettssitzungen, sind Dokumente, die erst in den letzten Jahrzehnten den Forschern zugänglich gemacht
Ah
wurden. Das
ja.
waren nicht alles Sachen, die schon in den 50er Jahren bekannt waren. Das ist ja immer so, dass Kabinettssitzungen und
Ja.
ähnliche Dinge, dass da eine gewisse Zeit vergehen muss, bevor man die untersucht. Und es gibt bis heute noch Dinge, die als geheim in den Archiven des Staates sind und wo zumindest nicht jeder Forscher rankommt. Also da sind sicher noch weitere Dinge aufzudecken. Aber eben seit das in den, ich glaube, seit etwa Mitte der 1980er Jahre wurden die ersten Archive zugänglich gemacht und seitdem haben eben auch kritische israelische Historiker angefangen, diese Dinge aufzuarbeiten und die sind also inzwischen sehr gut bekannt.
Ja, aber nur diese Zeittafel schon, meine ich.
Bitte?
Die
Die Zeittafel.
Zeittafel schon. Also,
Ja, das sind natürlich Dinge, die offen bekannt waren, aber die man sich eben nicht immer klar macht. So.
gut, danke soweit.
Was geht? Sie sind noch stumm geschaltet.
Haben die geflüchteten Menschen die Möglichkeit, sich in den einzelnen Aufnahmeländern zu integrieren, oder lehnen Sie das grundsätzlich ab?
Also in Jordanien ist es möglich und geschieht de facto. Das war natürlich etwas, was auch die PLO, die ja als Vertretung der Palästinenser dann entstanden ist, eigentlich nicht wollte. Also man muss schon sagen, auch die palästinensische nationale Führung hatte ein Interesse daran, den Flüchtlingsstatus zu wahren, damit die Leute weiter zurückkehren wollen. Das ist überhaupt keine Frage, dass das bewusst war. Und umgekehrt, abgesehen von Jordanien, waren auch die Gastländer nicht so begeistert, die Flüchtlinge. Also da gibt es natürlich mehrere Gruppierungen, mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben und bis heute dazu beitragen, dass dieses Problem noch existiert.
Wenn diese Menschen alle zurückkehren würden, wo sollen die denn dahin?
Wenn man wirklich alle zurückholen würde, wird es wahrscheinlich wirklich ein Problem werden. Andererseits, der Staat Israel hat immer wieder große jüdische Einwanderungswellen integriert. In den 90er Jahren über 1 Million Einwanderer aus der Sowjetunion. Es gibt immer noch gerade im Negev enorm viel freies Land. Und interessanterweise auch sogar bei vielen Dörfern, die zerstört worden sind, sind neue israelische Orte gar nicht mal auf den Dörfern selber, sondern auf dem landwirtschaftlichen Land errichtet worden. Und es gibt in der Tat eine israelische Organisation, die natürlich sehr regierungssezionismuskritisch ist, Sukkot, die schon kleine Arbeitsgruppen gehabt hat, wo man sich spezifische Orte ausgesucht hat und überlegt hat, wie kann man Flüchtlinge aus einem bestimmten Dorf zurückbringen, ohne dass jemand von den Juden, die heute da leben, weggehen muss. Und es gibt solche Fälle, wo sich das tatsächlich rein technisch machen lässt. Und natürlich ist auch in der UNO-Resolution wird ja auch gesprochen, dass die andere Option Entschädigungen sind. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach auch zu sagen, es gibt einfach inzwischen Realitäten, die geschaffen sind. Und auch das muss man anerkennen. Ich denke, für viele Palästinenser, was ich so in dem Diskurs ein bisschen mitbekomme, das Allerwichtigste ist, dass es eine moralische Anerkennung von Seiten Israels geben würde. Der Staat Israel ist verantwortlich dafür oder mitverantwortlich zumindest, dass das palästinensische Flüchtlingsproblem entstanden ist. Und wenn das zumindest anerkannt wäre, wenn man nicht einfach nur sagen würde, so ähnlich wie es Ben-Gurion formuliert, es ist nicht ja selber schuld, dann wäre wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte des Problems gelöst. Und dann könnte man praktisch sehen, wie man denn nun weiterkommt, wie viele wirklich zurückkehren wollen. Und das Ganze würde wahrscheinlich ja auch in einer Gesamtlösung für den Nahen Osten kommen. Dann könnte man vielleicht eben auch anfangen im Libanon, in Syrien. Und gerade Syrien hat ja vielleicht auch jetzt eine neue Chance auf einen neuen Anfang, da auch Leute zu integrieren, die auch sagen werden, nein, wir müssen nicht mehr zurück, wir werden da bleiben. Aber wir möchten halt die Anerkennung und auch Reparationszahlungen sind sicher auch Dinge, die die internationale Gemeinschaft teilweise mittragen möchte. Ich glaube, das sind alles Dinge. Wenn der gute Wille einmal da ist, kann man eine Menge Optionen finden. Aber es ist dieses grundsätzliche Anerkennen, dass das Problem gelöst werden muss. Und es war immer eines der schwierigsten Fragen für alle Friedensverhandlungen. In den Oslo-Abkommen ist eigentlich völlig ausgeklammert worden. Das wurde also, das ist ja eines der Hauptprobleme der Oslo-Abkommen, da werden wir noch zu kommen, dass eigentlich für keines der Grundprobleme schon eine Lösung gegeben wurde, sondern man hatte verschiedene Interimslösungen. Über das andere werden wir dann später reden. Und dazu ist es nie gekommen. Es gab dann mal, das war zu der Zeit, als Ehud Barak Ministerpräsident war, also noch kurz vor Ausbruch der zweiten Intifada oder kurz danach, um das Jahr 2000 rum, da gab es auf der linken israelischen Seite, das war damals Yossi Beilin, der eine Zeit lang Außenminister war, die sogenannten Genfer Abkommen entwickelt hatten. Einen vollständigen Vorschlag, wie der Konflikt gelöst werden könnte. Und da wurde auch das Flüchtlingsproblem angesprochen. Und da hieß es, dass im Rahmen einer allgemeinen internationalen Regelung des Flüchtlingsproblems, wo eben auch die heutigen Gastländer der Flüchtlinge involviert sein müssten und einen Teil der Flüchtlinge da behalten müssten, wäre Israel bereit, eine kleine Zahl von Flüchtlingen zurückzunehmen und man könnte über Reparations Zahlungen reden. Das war sozusagen das Allerweiteste, wo sich irgendwann eine israelische Gruppe, die einen gewissen politischen Einfluss hatte, durchgerungen hat. Und im Moment geht es ja genau in die andere Richtung, dass man eher der Meinung ist, man kann auch die Leute aus dem Gazastreifen noch woanders ansiedeln. Und was natürlich noch mehr dem internationalen Recht widerspricht, als das, was bis jetzt geschehen ist.
Danke.
Ja, Co.
Ja, wenn ich darauf noch eben zurück nach diesem Satz, kann man dann auch sagen, ich stimme noch weder der Option, weder dass sie zur Rückkehr ermutigt werden muss. Also weder noch. Muss ich das so verstehen, ne? Die erste
Nein,
Satz
das
von.
geht in dem Folgesatz nicht. Man könnte sagen, ich stimme nicht zu, dass sie zur Rückkehr ermutigt werden sollen. Und darüber hinaus, ich stimme nicht zu, dass sie zur Rückkehr ermutigt werden sollen. Denn ich bin der Meinung, dass man es auch noch, dass man es noch viel weiter gehen muss und es aktiv verhindern muss.
Also, aber das weder noch ist nicht richtig dann.
Nein, dann
Okay.
es ist
Interessant.
sozusagen, Ben-Gurion geht weiter als die erste Option. Deswegen ist es kein weder noch.
Ach, okay. Ja, ich versuche es nur zu verstehen.
Ja, ist völlig in Ordnung.
Okay, ich würd gern was sagen zu der Flüchtlingssituation. Ich bin im letzten Jahr in Beirut gewesen und habe drei Flüchtlingslager besucht auch. Es sind katastrophale Verhältnisse dort. Katastrophal. So was habe ich noch nie gesehen, obwohl ich schon vieles gesehen habe. Und das ist die dritte oder vierte Generation, die in Beirut, in diesen abgeschlossenen Gebieten wohnen. Wie sollen die zurückkommen? Die sind ja gar nichts anderes gewohnt. Die haben die Heimat, die junge Generation hat Palästina, Israel ja gar nicht mehr kennengelernt. Ich habe, und da habe ich mich sehr erschrocken, einen wahnsinnigen, wir haben da Kindergärten besucht und es ist eine Identität, wenn wir kamen, sofort diese Flaggen um, Lieder, um überhaupt wer zu sein, weil sie können ja auch im Libanon, können die ja gar nicht raus, geht ja gar nicht, die können ja gar nicht in die anderen Gebiete rein, also die sind ja auch abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Dafür ist zu viel Zeit gegangen. Nur was damit passiert, wenn weil die Lebensbedingungen sind ganz, ganz, ganz schlimm. Also zumindest in Beirut. Alles andere kann ich nicht sagen, aber das ist ganz schlimm.
Ja, das ist genau die Frage eben, wie man dieses Problem lösen kann, auch wenn klar ist, dass die Flüchtlinge zumindest nicht alle zurückkehren können. Aber wahrscheinlich, ich meine, das würde eben auch einen israelisch-libanesischen Friedensvertrag erfordern, Überlegungen. Ich meine, der Libanon selber hat ja auch im Moment enorme wirtschaftliche Probleme und das kommt ja auch noch mal dazu. Und ja, ist keine Frage, dass die internationale Gemeinschaft natürlich eingreifen müsste. Und ich glaube, das haben wir auch schon alle gesehen. Die westliche Welt hat ja zu einem großen Teil diesen Konflikt produziert. Von daher kann sie sich eigentlich nicht beschweren, wenn sie dann auch finanziell zu seiner Lösung mit beitragen sollte. Daher würde ich mich nicht sehr genieren, das einzufordern, muss ich sagen. Nein, also man muss. Das Problem ist, dass im Moment ja nicht mal irgendwas diskutiert wird, wie man die Situation lösen könnte. Und eben ja, weiter Menschen in solcher Situation leben. Von Gaza kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Auch da hieß es ja schon vor dem 7. Oktober 2023, dass die Wasserversorgung zusammenbricht, der größte Teil des Trinkwassers in Gaza nicht mehr genießbar ist, keine Infrastrukturen da sind. In den Flüchtlingslagern in Syrien ist es sicher nicht viel besser, auch aufgrund des Bürgerkrieges. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser werden. Und selbst auch die Flüchtlingslager, die ich ein bisschen kenne, das Flüchtlingslager von Aida in Bethlehem oder das Flüchtlingslager von Shuafat, das in Jerusalem ist, das ist sicher wesentlich besser als Beirut. Also man, da verhungert niemand. Aber auch das sind absolut überbevölkerte Viertel mit absolut nicht ausreichender Infrastruktur. Und es ist auch kein Wunder, ich meine, ich sagte vorhin, die israelische Armee ist gerade da auch sehr aktiv. Es ist immer so in den Gebieten, die wirtschaftlich am schlimmsten dran sind, ist auch die Radikalisierung da. Und natürlich findet die Hamas und andere radikale Organisationen finden natürlich auch in den Flüchtlingslagern immer noch mehr Unterstützung. Das sind Dinge, die sich auch weiter hochschaukeln, natürlich. Ja, um vielleicht noch ein bisschen die Problematik auszuweiten, habe ich drei Auszüge, natürlich wirklich ganz knapp. Jedes einzelne könnte 10 Seiten mindestens fassen, ausgewählt, wie unterschiedliche Historiker das Kriegsjahr 1948 und das Flüchtlingsproblem darstellen und da auch einfach mal zu sehen, mit welchen Narrativen leben welche Leute sozusagen. Und der erste Text, den ich ausgewählt habe, ist von Ilan Pape, ein israelischer Historiker in Haifa geboren und war auch bis 2007 Professor für Politikwissenschaften an der Universität Haifa. Seitdem ist er in Großbritannien an der Universität Exeter. Er ist einer der wichtigsten sogenannten neuen Historiker, zusammen mit Benny Morris, der auch sehr bekannt ist, allerdings politisch ganz woanders liegt. Also sie haben dieselben Fakten untersucht, aber Benny Morris hat ganz andere Folgerungen. Und Ilan Pape hat also schwerpunktmäßig 1948 untersucht, aber eben auch eine Gesamthistory of Modern Palestine veröffentlicht und geht also sehr kritisch den zionistischen Konsens an. Und der Grund, dass er im Jahr 2007 von Haifa nach Exeter gewechselt ist, war wohl auch, dass er gesehen, die Universität hat ihn nicht entlassen, die Universität Haifa, aber er hat gemerkt, dass er nicht besonders erwünscht war. Und er lebt seitdem also und arbeitet in Exeter, ist immer mal wieder hier im Land natürlich auch zu Vorträgen. Sein Buch über die Ereignisse von 1948 heißt The Ethnic Cleansing of Palestine, ist auch ins Deutsche übersetzt worden, die ethnische Säuberung Palästinas. Ich habe eben einen Text aus seinem allgemeinen Buch ausgewählt, gerade weil es weniger ins Detail geht, um einigermaßen einen Überblick bekommen zu können. Am 31. August 1947 legte UNSCOP, der UNO-Vollversammlung, seine Empfehlungen vor. Der nächste Tag brachte den ersten Ausbruch von Gewalt zwischen den Gemeinschaften, organisiert von hitzköpfigen Jugendlichen auf beiden Seiten. Er war weniger spontan, als es für Beobachter von außen aussah. Einen Monat vorher hatte Israel Galili, der Befehlshaber der militärischen, also die zionistischen militärischen Kräfte mit gemeint, die Konzentration von Truppen im Norden und Süden Palästinas angeordnet. Diese Kräfte waren bereit, mit Gewalt auf wütende und gewalttätige Demonstrationen zu reagieren und wurden von den Schabab, der lokalen arabischen Jugend, angegriffen. Eine langsame Verschlimmerung in einen ausgedehnten Bürgerkrieg in den nächsten paar Monaten führte zu reiflichen Überlegungen in der UNO und in Washington, ob der Teilungsplan wünschenswert oder überhaupt durchführbar war. Aber es war zu spät für eine große Zahl von Palästinensern, die aus ihren Häusern vertrieben worden waren, nachdem ihre Anführer die frühen Schlachten gegen die jüdischen Kräfte verloren hatten. 12 Tage nach Annahme der UNO-Resolution begann die Vertreibung von Palästinensern. Einen Monat später wurde das erste palästinensische Dorf in einer jüdischen Vergeltung für einen palästinensischen Angriff auf Konvois und jüdische Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Diese Aktion wurde im März in eine ethnische Säuberungsoperation verwandelt, die Palästina einen großen Teil seiner eingeborenen Bevölkerung verlieren ließ. Die UNO-Neueinschätzung kam auch zu spät für jene jüdischen Siedler und Palästinenser, die ihr Leben in organisierteren Konfrontationen, die in gegenseitigem Abschlachten endeten, verloren. Anfang 1948 betraten die ersten Einheiten arabischer Freiwilliger Palästina, organisiert in der arabischen Rettungsarmee, einer paramilitärischen Organisation, die von der Arabischen Liga finanziell unterstützt und von Fawzi al-Kawuchi, einem syrischen Veteran, der 1937 als Freiwilliger in Palästina gekämpft hatte, befehligt wurde. Al-Kawuchis Streitkräfte waren nicht besonders effektiv in der Verteidigung der Lokalbevölkerung und brachten auch ein ausländisches, manchmal fremdes Element in das Leben der lokalen Palästinenser. Es hieß, dass sie herablassend waren und sich in den Gegenden, in denen sie blieben, wie Militärherrscher benahmen. Im März 1948 begann das ernsthafte militärische Vorgehen. Es wurde gelenkt durch Plan D, einen militärischen Plan, den die Haganah in Voraussicht des Kampfes gegen die arabischen Streitkräfte in Palästina und der Konfrontation mit den arabischen Armeen nach dem 14. Mai 1948 vorbereitet hatte. Die palästinensische Führung machte einige Anstrengungen, paramilitärische Gruppen unter einem Befehl zu vereinigen. Verglichen mit den systematischen jüdischen Vorbereitungen waren diese Bemühungen ineffektiv und lachhaft. Es gab genug militärischen Willen, zu versuchen, die Kontrolle über lebenswichtige Kreuzungen zu bekommen und isolierte jüdische Siedlungen anzugreifen, aber nicht den Schwung, solche Erfolge aufrechtzuerhalten. Plan D wurde im April und Mai voll umgesetzt. Er hatte zwei sehr klare Ziele, von denen das erste war, schnell und systematisch alle Einrichtungen, militärische oder zivile, die die Briten räumten, zu übernehmen. Der Erfolg dieses Zieles war von den Sympathien der zuständigen britischen Offiziere und Beamten zu abhängig. Das zweite und wesentlich wichtigere Ziel des Plans war die Säuberung des künftigen jüdischen Staates von möglichst vielen Palästinensern. Die Hauptstreitkraft war die Haganah, die mehrere Brigaden hatte. Jede Brigade erhielt eine Liste von Dörfern, die sie besetzen sollte. Die meisten Dörfer waren dazu bestimmt, zerstört zu werden. Nur in großen Ausnahmefällen wurden die Soldaten angewiesen, sie unversehrt zu lassen. Zusätzlich dazu sollten sich einige Brigaden mit der Übernahme der gemischten arabisch-jüdischen Städte Palästinas und deren Umgebung befassen. Dies bedeutete Besetzung und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Dies war das Schicksal von Jaffa, Haifa, Safed, was wir als die Stadt der jüdischen Mystik kennengelernt hatten, und Tiberias. In der Nähe der gemischten Städte wurden einige Massaker verübt, manchmal in Vergeltung für palästinensische Angriffe auf jüdische Konvois, aber ziemlich oft waren sie reine Gewaltakte. Sie waren möglicherweise dazu gedacht, wie sie sich de facto auswirkten, Palästinenser, die in Gegenden, die in jüdische Hände fielen, zu zwingen, unter der Drohung von Tod oder Vertreibung zu fliehen. Diese Gräueltaten wurden nicht zufällig begangen. Sie waren Teil eines Masterplans, den künftigen jüdischen Staat von möglichst vielen Palästinensern zu befreien. Als die Briten Mitte Mai gingen, war bereits ein Drittel der palästinensischen Bevölkerung vertrieben worden. Die zweite Phase, Mai 1948 bis Januar 1949, bestand in Grabenkrieg und der Besetzung militärischer Stützpunkte. Es ist beachtlich, dass es den arabischen Staaten überhaupt gelang, irgendwelche Soldaten ins Feld zu bringen. Erst Ende April 1948 bereiteten Politiker in der arabischen Welt einen Plan, Palästina zu retten, vor, der de facto vorsah, so viel wie möglich von Palästina an die am Krieg beteiligten arabischen Staaten zu annektieren. Die meisten dieser Armeen hatten sehr wenig Kampfkriegserfahrung und waren bei Ende des Mandats kaum trainiert. Die Koordination zwischen ihnen war schlecht, wie auch die Moral und die Motivation der Soldaten. Abgesehen von einer großen Gruppe Freiwilliger, deren Enthusiasmus ihre fehlenden militärischen Fähigkeiten nicht kompensieren konnte. Die arabische Welt, ihre Anführer und ihre Gesellschaften gelobte, Palästina zu retten. Die Politiker waren kaum aufrichtig. Die Soldaten und ihre Befehlshaber waren vermutlich ehrlicher in ihrer Verpflichtung, Palästina zu retten. Während in verschiedenen Teilen Palästinas ein konventioneller Krieg tobte, nahm er in anderen Teilen eine sehr andere Form an. Der konventionelle Krieg ereinigte sich an den Rändern dessen, was der jüdische Staat werden sollte und innerhalb von Gegenden des vorgesehenen palästinensischen Staates, die die Juden haben wollten. Innerhalb des jüdischen Staates selbst entwickelte sich um etwa 300 palästinensische Dörfer herum eine merkwürdige und deprimierende Situation. In Galiläa und im Negev, wie in der Küstenebene, wandten die israelischen Brigaden ähnliche Strategien an, um den neuen Staat zu judaisieren. Die israelischen Operationen in Galiläa basierten auf einem systematischen Vertreibungsplan, der jedoch stark von lokalen Gegebenheiten abhing. Der systematische Aspekt lag in den angewandten Methoden. Zunächst der Terrorisierung der Bevölkerung durch die Exekution einiger, um die anderen dazu zu bringen, wegzugehen. Und dann der Einladung eines offiziellen Komitees, um den Wert des Landes und des Besitzes in den verlassenen Dörfern oder Vierteln einzuschätzen. Im Winter 1949 schwiegen die Waffen. Während es in der ersten Phase das urbane Palästina war, das Vertreibungen und Massakern unterworfen wurde, wurde der Großteil der in den ländlichen Gegenden lebenden Bevölkerung nach 1948 Opfer dieser Politik. Von etwa 850.000 Palästinensern, die in den Gebieten lebten, die von der UNO, dem jüdischen Staat, bestimmt worden waren, verblieben nur 160.000 auf ihrem Land und in ihren Häusern oder in deren Nähe. Die, die blieben, wurden die palästinensische Minderheit in Israel. Die anderen wurden vertrieben oder flohen unter Androhung der Vertreibung. Und einige Tausend starben in Massakern. So war Palästina, als der Winter vorbei war und das Frühjahr 1949 ein besonders eingefrorenes Land wärmte, nicht mehr wiederzuerkennen. Das ländliche Herz Palästinas mit seinen farbigen und pittoresken Dörfern lag in Ruinen. Die Hälfte der Dörfer war zerstört, plattgewalzt von israelischen Bulldozern, die seit August 1948 gearbeitet hatten, als die Regierung beschlossen hatte, sie entweder in bearbeitetes Land zu verwandeln oder auf ihren Überresten neue jüdische Siedlungen zu errichten. Ein Namenskomitee gab den neuen Siedlungen hebräisierte Versionen der ursprünglichen arabischen Namen. Das urbane Palästina war in ähnlicher Weise zerstört worden. Eine Dreiviertelmillion Palästinenser waren Flüchtlinge geworden. Das waren fast 90% derer, die in dem für den jüdischen Staat vorgesehenen Gebiet gelebt hatten. Ja, soweit Ilan Pape. Dazu Nachfragen, Anmerkungen? Herr Keimer.
Ja, ich nehme hier wahr, es erzeugt Sprachlosigkeit. Man möchte gar nichts mehr fragen. Ja, fällt
Ja,
schwer,
ich wollte einfach mal
das
eine Zwischenpause machen. Es vielleicht mal, bietet es sich auch gerade noch mal an, wenn wir alle drei Texte gehört haben, dann sieht man ein bisschen mehr die Unterschiede. Ja, und hier ist eben auch wichtig zu sehen, es ist ein israelischer Historiker, der das geschrieben hat. Also auch, natürlich auch jemand, der im großen Teil der israelischen Bevölkerung keinen Rückhalt hat. Aber es gibt durchaus seit den 80er Jahren eben diese Forschung, die auch hier im Land gemacht wird. Ja, sehen wir uns als nächsten den palästinensischen Historiker Rashid Khalidi an. Von dem hatten wir auch schon mal einen kurzen Text. Der gilt wohl als der bedeutendste palästinensische Historiker, Professor in den USA. Und er hat ja vielleicht auch als gewisse Zusammenfassung seiner Forschung kürzlich das Buch The 100 Years War on Palestine herausgegeben. Ich habe gehört, es gibt inzwischen auch schon eine deutsche Übersetzung von diesem Buch. Ja, dazu schreibt also Rashid Khalidi: Die Verabschiedung von Resolution 181, die dazu aufrief, Palästina in einen großen jüdischen und einen kleineren arabischen Staat aufzuteilen, mit einem Corpus Separatum, das Jerusalem einschloss, durch die UNO-Vollversammlung am 29. November 1947 spiegelte den globalen Machtausgleich wider. Die USA und die UdSSR, die beide für die Resolution stimmten, spielten jetzt eindeutig die entscheidende Rolle in der Opferung der Palästinenser zugunsten eines jüdischen Staates, der ihren Platz einnehmen und den größten Teil ihres Landes kontrollieren sollte. Die Resolution war eine weitere Kriegserklärung, die einem jüdischen Staat im größten Teil dessen, was immer noch ein mehrheitlich arabisches Land war, die internationale Geburtsurkunde ausstellte. Eine eklatante Verletzung des Prinzips der Selbstbestimmung, das in der UN-Charta verankert worden war. die Vertreibung einer ausreichenden Zahl von Arabern zur Ermöglichung eines jüdischen Mehrheitsstaates folgte notwendig und unvermeidlich. Durch den UNO-Teilungsbeschluss wurden die militärischen und zivilen Strukturen der zionistischen Bewegung von den beiden aufstrebenden Supermächten der Nachkriegszeit unterstützt. Und sie konnten sich darauf vorbereiten, so viel wie möglich vom Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Katastrophe, die sich daraus für die Palästinenser ergab, war daher nicht nur das Ergebnis ihrer eigenen und der arabischen Schwäche und der zionistischen Stärke, sondern auch das Ergebnis weit entfernter Ereignisse in London, Washington, Moskau, New York, Amman. Wie ein langsames, scheinbar endloses Zugunglück entfaltete sich die Nakba über eine Periode vieler Monate. Ihre erste Phase vom 30. November 1947 bis zum endgültigen Abzug der britischen Streitkräfte und der Errichtung Israels am 15. Mai 1948 kam zum Ausdruck in aufeinanderfolgenden Niederlagen der schlecht bewaffneten und organisierten Palästinenser und der arabischen Freiwilligen, die ihnen zu Hilfe kamen, durch paramilitärische zionistische Gruppen, einschließlich der Haganah und des Irgun. Diese erste Phase sah einen bitter durchgefochtenen Feldzug, der seinen Höhepunkt in einer landesweiten zionistischen Offensive, genannt Plan Dalet, im Frühjahr 1948 fand. Plan Dalet beinhaltete die Eroberung und Entvölkerung der beiden größten urbanen arabischen Zentren, Jaffa und Haifa, im April und in der ersten Maihälfte sowie der arabischen Viertel in Westjerusalem und einer Menge arabischer Städte, Kleinstädte und Dörfer, darunter Tiberias am 18. April, Haifa am 13. April, Safed am 10. Mai und Beit She'an am 11. Mai. So begann die ethnische Säuberung Palästinas weit vor der Proklamation des Staates Israel am 15. Mai 1948. In der ersten Phase der Nakba vor dem 15. Mai 1948 führte ein Muster ethnischer Säuberung zur Vertreibung und zum panischen Weggang von insgesamt etwa 300.000 Palästinensern und zur Zerstörung vieler wirtschaftlicher, politischer, städtischer und kultureller Schlüsselzentren der arabischen Mehrheit. Die zweite Phase folgte nach dem 15. Mai, als die neue israelische Armee die arabischen Armeen, die in den Krieg eingetreten waren, besiegte. Mit ihrem verspäteten Entschluss, militärisch zu intervenieren, handelten die arabischen Regierungen unter immensem Druck der arabischen Öffentlichkeit, die angesichts des Falls der Städte und Dörfer Palästinas, eines nach dem anderen, und der Ankunft von Wellen mittelloser Flüchtlinge in den benachbarten Hauptstädten tiefen Schmerz empfand. Im Gefolge der Niederlage der arabischen Armeen und nach weiteren Massakern an Zivilisten wurde eine noch größere Zahl von Palästinensern, weitere 400.000 vertrieben und flohen aus ihren Häusern in das benachbarte Jordanien, Syrien, Libanon, die Westbank und Gaza. Die beiden letzteren bildeten die verbleibenden 22% Palästinas, die nicht von Israel erobert wurden. Keinem der Flüchtlinge wurde erlaubt, zurückzukehren. Und die meisten ihrer Häuser und Dörfer wurden zerstört, um sie daran zu hindern. Weitere wurden von dem neuen Staat Israel sogar noch nach der Unterzeichnung der Waffenstillstandsabkommen von 1949 vertrieben, während andere seitdem gezwungen wurden zu gehen. In diesem Sinn kann die Nakba als ein andauernder Prozess verstanden werden. Die Nakba stellt eine Wasserscheide in der Geschichte Palästinas und des Nahen Ostens dar. Sie verwandelte den größten Teil Palästinas von dem, was es mehr als 1000 Jahre lang gewesen war, ein mehrheitlich arabisches Land, in einen neuen Staat, der eine substanzielle jüdische Mehrheit hatte. Diese Umwandlung war das Ergebnis von zwei Prozessen, der systematischen ethnischen Säuberung von Arabern bewohnter Gegenden des Landes, die während des Krieges in Besitz genommen wurden, und des Diebstahls palästinensischen Landes und Besitzes, den die Flüchtlinge zurückgelassen hatten, wie auch viel von dem, was jene Araber besaßen, die in Israel blieben. Es hätte keinen anderen Weg gegeben, eine jüdische Mehrheit, das ausdrückliche Ziel des politischen Zionismus von Anfang an zu erreichen. Ebenso wäre es nicht möglich gewesen, das Land ohne Beschlagnahmung unter Kontrolle zu bringen. Als eine dritte wesentliche und andauernde Folge der Nakba dienten die Opfer, die Hunderttausende aus ihren Häusern vertriebenen Palästinenser, zur weiteren Destabilisierung Syriens, des Libanon und Jordaniens, armer, schwacher, gerade unabhängig gewordener Länder und der Region noch viele Jahre später. Für alle Palästinenser, unter wie auch immer unterschiedlichen Umständen, bildete die Nakba einen andauernden Prüfstein der Identität, einen, der mehrere Generationen hindurch angedauert hat. Er markierte einen abrupten kollektiven Riss, ein Trauma, das jeder Palästinenser auf die eine oder andere Weise teilt, persönlich oder durch die Eltern und Großeltern. So wie die Nakba einen neuen Fokus für ihre kollektive Identität lieferte, so zerbrach sie auch Familien und Gemeinschaften und verteilte und verstreute die Palästinenser auf zahlreiche Länder und unterschiedliche Herrschaftsbereiche. Nach dem Krieg von 1948 waren die Palästinenser praktisch unsichtbar. In den westlichen Medien wurde kaum über sie berichtet und nur selten wurde ihnen erlaubt, sich selbst international zu repräsentieren. Sie und ihre heilige Sache wurden von den arabischen Regierungen beschworen, aber sie selbst spielten so gut wie keine unabhängige Rolle. Die arabischen Staaten beanspruchten, in interarabischen Foren für die Palästinenser zu sprechen. Aber angesichts der Spaltung und Unordnung unter ihnen und den vielen Verwirrungen, vor denen sie sich fanden, taten sie dies nicht mit einer einigen Stimme. Ja, vielleicht auch hier noch kurz die Frage, ob noch Nachfragen da sind. Ansonsten werden wir uns noch den dritten Text von einem amerikanisch-jüdischen Historiker, der eigentlich eher den zionistischen Konsens des Krieges repräsentiert, ansehen. Ja, ich denke, dann gehen wir zu diesem Text von Howard Sacher, inzwischen schon verstorben. Wie gesagt, amerikanischer Historiker, der sich auf Geschichte des Zionismus, des Nahen Ostens spezialisiert hat und ja, ist aus einem Blickpunkt betrachtet, der in Israel bis heute noch relativ viel Konsensus so hat. Die anfängliche arabische Reaktion auf die Verabschiedung des Teilungsplans war die Ausführung der oft wiederholten Drohung mit Gewalt. Sie legte das Muster für die kommenden Monate und Jahre fest. In Aleppo, Syrien, wurden 300 jüdische Häuser und 11 Synagogen niedergebrannt und die Hälfte der 4000 Juden der Stadt floh anderswohin. In Aden, im Jemen, wurden 76 Juden getötet. In Palästina selbst erklärte das Arabische Hochkomitee einen dreitägigen Generalstreik vom 2. bis 4. Dezember. Gewalttaten begannen sofort mit Angriffen auf jüdische Viertel in Jerusalem, Haifa und Jaffa. In den Wochen sofort nach der Verabschiedung des Teilungsplans setzte sich eine Anzahl gemäßigter arabischer Führungspersönlichkeiten bei der Mandatsregierung und bei den Anführern der beiden nationalen Gemeinschaften ein, um Blutvergießen zu vermeiden. Sich selbst überlassen, hätten Juden und Araber größtenteils weiter friedlich, wenn auch in Furcht, miteinander gelebt. Die Gewalttätigkeiten des Hochkomitees allein hätten keinen vollständigen Krieg zwischen den beiden Völkern hervorgebracht. Aber die palästinensischen Araber und Juden wurden nicht sich selbst überlassen. Bei seinem Treffen am 16. September 1947, Entschuldigung, ich habe gerade die Zeile verloren, in Sofa, Libanon, rief das politische Komitee der Arabischen Liga zu wirtschaftlichen Repressalien gegen Großbritannien und die USA auf und zu Geld und Waffen für die palästinensischen Araber. Unter diesen Umständen wurde die arabische Befreiungsarmee organisiert. Das Kommando im Feld wurde dem furchtbaren Fawzi al-Kawuki, einem Guerillaführer des palästinensischen Bürgerkriegs von 1936, übertragen. Nachdem er 1941 an der Verteidigung des Vichy-Regimes in Syrien teilgenommen hatte, das war ja französisches Mandatsgebiet und daher unter der Kontrolle des mit den Nazis verbündeten Vichy-Regimes, war er nach Deutschland geflohen, wo er bis zum Ende des Krieges lebte. Die meisten seiner Freiwilligen waren jetzt de facto Söldner aus Syrien. Zusammen mit einer diffusen Ansammlung jugoslawischer Muslime, kaukasischer Tscherkessen, einiger Polen der Andersarmee, einiger deutscher SS-Veteranen und einiger weniger spanischer Falangisten. Im späten Januar 1948 begannen Elemente der Befreiungsarmee mit der Infiltration über die palästinensische Grenze. Im Gegensatz zu den undisziplinierten Banden des Mufti gaben diese nicht-palästinensischen Einheiten ihren arabischen Gastgemeinden gewissen Schutz und Sicherheit. Zu Beginn des Frühjahrs 1948 hatten die Guerillas Palästina in Fronten eingeteilt. Der nördliche Teil des Landes mit 7000 Männern blieb unter dem persönlichen Befehl Kawuki und des Syrers Adib al-Shishakli. Die mittlere Region wurde von 5000 Männern gehalten, von denen die meisten Irreguläre des Hochkomitees waren, unter dem Befehl von Abdelkader al-Husseini, einem Neffen des Muftis. Die südliche Front, die den gesamten Negev einschloss, wurde einer fluktuierenden Zahl von etwa 2000 Freiwilligen der Muslimbrüder aus Ägypten übergeben. Es war in keiner Weise eine straff organisierte Militärmacht. Dennoch wurden die arabischen Operationen durch die zahlenmäßige Überlegenheit im Winter und beginnenden Frühjahr 1948 intensiver. Gegen jüdische Viertel in den Städten, besonders Jerusalem, wurden Überfälle verübt. Es gab konzentrierte Angriffe gegen entlegene Kibbuzim im Bergland von Hebron. Weit davon entfernt, gegen diese arabischen militärischen Aktivitäten vorzugehen, übergaben die Briten ihre Polizeifestungen an die Guerillas. Infolgedessen gelang es den Arabern in dieser Periode, die Straßen zwischen Tel Aviv und Jerusalem, Haifa und dem westlichen Galiläa, Tiberias und dem östlichen Galiläa, Afula und dem Tal von Beisan, Bet She'an, abzuschneiden. Jüdische landwirtschaftliche Kolonien im Negev waren bald vom übrigen Palästina isoliert. In Jerusalem war die Situation der Juden besonders schwerwiegend. Und die jüdische Bevölkerung der Stadt sah sich der unmittelbaren Wahrscheinlichkeit, zu verhungern oder überrannt zu werden, gegenüber. Als ihre militärische Position schlimm zerbröckelte, unternahmen die Juden im Spätmärz 1948 eine verzweifelte Anstrengung, ihre belagerten Gemeinschaften in Jerusalem und Galiläa mit Nahrung zu versorgen. Die Rettungsoperation schlug fehl. Die Araber vernichteten die Konvois. Dementsprechend wurde in diesem Moment eine schmerzhafte Entscheidung getroffen. Die eine Alternative, die der Haganah blieb, war, in die Offensive zu gehen. Sofort die Kontrolle über Palästinas inneres Straßennetz zu ergreifen, wie auch über die wichtigen Höhenzüge des Landes. Die Operation würde die Einnahme aller arabischen Städte, die lebenswichtige Arterien und Verbindungen beherrschten, erfordern. Etwas ganz und gar Neues in der Tradition der Haganah. Der Einsatz war ziemlich wahnsinnig, denn die Gefahr unzureichender Mannesstärke und Waffen verband sich mit der Wahrscheinlichkeit einer regelrechten Schlacht mit den Briten. Keine Entscheidung, die Ben-Gurion später traf, die Erklärung des Staates Israel oder selbst die Sinai-Invasion 1956, war mit schwereren Risiken beladen. Der entscheidendste Schlag in dieser Periode fand in Haifa, einer Stadt mit gemischter Bevölkerung, statt. Am späten Vormittag des 21. April, nach anderthalb Tagen gelegentlich unterbrochenen Schießens, kamen plötzlich einige hundert jüdische Kämpfer die Höhen des Karmel hinunter und rissen die Kontrolle über die meisten Gebäude und Kreuzungen Haifas an sich. Die arabische Bevölkerung der Stadt floh bald darauf. Der Fall von Safed war eine Niederlage beträchtlichen Ausmaßes für die Araber. Die Bergfestung war generationenlang das Verwaltungszentrum des nordöstlichen Palästina. Von seinem Hauptquartier im nahen Tyrus, Libanon, hatte der Mufti Safed de facto zur Hauptstadt des künftigen arabischen Staates von Galiläa ausersehen. Seine jetzige Einnahme durch die Juden wurde für die meisten Araber in den umliegenden Gegenden zum Signal, in den Libanon und nach Syrien zu fliehen. Die Verbindungen zwischen den jüdischen Siedlungen wurden zum ersten Mal seit Monaten wiederhergestellt. Nordpalästina war praktisch gesäubert, so auch die Küstenebene. Deren einzige verbleibende Stadt, Jaffa, wurde von den Juden am 14. Mai eingenommen. Die lokale arabische Bevölkerung von 70.000 war in Schrecken geflohen. So wurde die Haganah von der Verantwortung befreit, isolierte jüdische Enklaven zu schützen und war jetzt in der Lage, sich auf die vorausgesehene Invasion durch die benachbarten arabischen Armeen zu konzentrieren. Die Juden hatten eine neue militärische Wirklichkeit in Palästina geschaffen. In den Monaten unmittelbar nach der Verabschiedung des Teilungsplans entschlossen sich etwa 30.000 Araber, Palästina zu verlassen. Wie im Bürgerkrieg der 1930er Jahre waren die meisten dieser Emigranten Geschäftsleute und ihre Familien aus den größeren Städten. Es sei daran erinnert, dass die Juden danach im April und Mai 1948 begannen, sich der Oberhand in Palästina zu versichern. Der Exodus arabischer Familien wurde wieder aufgenommen und dieses Mal schloss er eine große Zahl Gemeindebeamter, Bürgermeister von Dörfern, Richter und Kadis ein. Die dramatischste Fluchtepisode in dieser zweiten Phase des Fortgangs ereignete sich in Haifa. Am Nachmittag des 22. April trafen sich der jüdische Bürgermeister von Haifa und seine Mitarbeiter mit den arabischen Anführern und baten sie, zusammen mit den übrigen Einwohnern in der Stadt zu bleiben. 3,5 Wochen vor Ende des Mandats und angesichts einer nicht mehr entschlossenen Unterstützung der USA für die Teilung waren die Juden besorgt, welche Interpretation die Weltmeinung einem arabischen Massenweggang geben würde. Die arabischen Sprecher ihrerseits, einschließlich Erzbischof Al-Hakim, stimmten anfangs zu, da zu bleiben. Sie baten nur um einige Stunden, sich mit dem Hochkomitee zu beraten. Am selben Nachmittag wurde dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern die Antwort übermittelt. Die Araber würden nicht einen einzigen Tag lang unter jüdischer Herrschaft leben. Innerhalb von 36 Stunden verließ die verbliebene arabische Bevölkerung von fast 30.000 Personen die Stadt und ging in den Libanon, über Land oder über das Meer. Der offensichtlichste Grund für den Massenexodus war der Kollaps der palästinensisch-arabischen politischen Institutionen, der der Flucht der arabischen Führerschaft folgte. Jüdische Siege verstärkten offensichtlich die Furcht und beschleunigten den Weggang. In vielen Fällen, zum Beispiel in der Schlacht zur Öffnung der Straße nach Jerusalem, nahmen die Juden auch arabische Dörfer ein, vertrieben die Einwohner und sprengten Häuser in die Luft, um zu verhindern, dass sie als Bollwerk gegen sie verwendet würden. Ja, ich denke, das gibt nochmal eine etwas andere Perspektive und ja, vielleicht kann man so aufgrund dieser drei Texte ein bisschen mehr die Dinge einordnen und auch die unterschiedlichen Blickweisen ein bisschen sehen. Nachfragen, Kommentare dazu? Anita.
Ja, ich glaube, was einfach nicht genug betont werden kann, ist, dass es einfach auch innerisraelisch den anderen Blick gibt, dass es palästinensisch einen anderen Blick darauf gibt. Das ist ja das, was wir international aus Auseinandersetzungen kennen. Aber ich finde, es kann nicht immer wieder genug betont werden, dass es das auch innerisraelisch gibt. Und das ist ja was, was hier überhaupt nicht verstanden wird, was in Deutschland nach wie vor einfach ein Tabu ist. Ich kann mich erinnern, dass hier in Aachen sollte eine Nakba-Ausstellung sein. Also die deutsch-israelische Gesellschaft hat einen solchen Terz gemacht. Also es war unglaublich, wie das zugegangen ist. So und das hat sich und das ist, weiß ich nicht, bestimmt 15 Jahre her. Das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Und das finde ich schon nach wie vor einfach ein Problem, dass viele von uns auf diesem Auge blind sind. Und ich fände es auch spannend, mal in Geschichtsbüchern, wenn denn überhaupt dazu berichtet wird, das mal nachzulesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass in irgendeinem der deutschen Geschichtsbücher davon mal die Rede war, von der Staatsgründung und vom britischen Mandat. Ja, aber danach, Sechskrieg und so weiter, das wird alles erwähnt. Aber das im Grunde genommen nicht. Und wenn man alleine die Zahlen sieht, unabhängig jetzt von der Frage, in Anführungszeichen, wer angefangen hat oder ob das ein Präventivkrieg war, sprechen die Zahlen der Flüchtlinge ja einfach für sich. Also die Zahlen werden ja auch nicht in Frage gestellt. Die werden ja auch von dem letzten Historiker nicht in Frage gestellt. Und das muss man, glaube ich, einfach immer noch mal deutlich sehen. Und das würde ich auch erwarten, dass man das jetzt zu diesem verrückten Trump-Plan auch noch mal deutlich macht. Also nicht nur zu sagen, der verstößt gegen internationales Recht, sondern es ist mehr als zynisch und sarkastisch vor dem Hintergrund dieser Fakten einfach der vorhandenen palästinensischen Flüchtlinge in allen Nachbarstaaten. Das ist unglaublich einfach. Und das muss man, glaube ich, muss man irgendwie noch mal deutlicher in die Diskussion bringen.
Ja, und es wird natürlich von den Palästinensern sofort gesagt, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, ist die Fortsetzung der Nakba. Und viele von denen sind ja nur noch wirklich Leute, die schon generationenlang als Flüchtlinge dort gelebt haben. Und jetzt noch einen weiteren Schritt sozusagen zu gehen. Frau Gilles.
Ja, ich habe ein Buch von Moshe Zimmermann gelesen und von Tom Segev und auch nochmal der Uri Avnery hat ja mal den Aachener Friedenspreis gekriegt und ich finde, der hat auch eine sehr gute Zusammenfassung am Anfang seines Buches gemacht. Aber mich würde interessieren, wie viele Israelis, glauben Sie denn, sind bereit, auch diese arabische Seite wahrzunehmen und zu sehen? Ist das jetzt wahrscheinlich nach den Überfällen noch mal drastisch weniger geworden? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Ist auch die Frage, muss man es nennen, die arabische Seite wahrnehmen oder erstmal seine eigene Geschichte aufzuarbeiten und zu sagen, was ist da eigentlich passiert? Haben wir uns
Ja.
wirklich nur verteidigt oder haben wir nicht einen Angriffskrieg geführt? Und ich denke, in dem Text von Howard Sacher taucht der Plan D nicht auf. Das dürfte aber auch daran liegen, dass es ein relativ älterer Text ist. Es ist möglich, dass die Archive, die die Entdeckung des Plans D gebracht haben, ihm noch gar nicht bekannt waren zu der Zeit. Das ist eigentlich heute relativ unumstritten, dass es diesen systematischen Plan der Vertreibung im März, April in der Forschung ist gemeint. Der ist das eigentlich Konsens heute. Es ist ja auch Leute im Wieland, also Ilan Papa hat schon, er hat ja auch von dem Palästina, das heute, das danach ganz anders aussah, gesprochen, aber die israelischen Historiker, die da kritisch sind, konzentrieren sich gerade auf das zu sagen, wir müssen unser eigenes Narrativ überprüfen und die Handlung unserer eigenen Armee, unserer eigenen Führung mal zu gucken, was das ist. Und das ist etwas, was immer noch enorm, enorm schwierig ist. Also, In der akademischen Gemeinschaft ist das weiter verbreitet und ja, es gibt eine Menge an Büchern. Interessanterweise, die meisten dieser Bücher sind zumindest in ihrer Erstaufgabe auf Englisch veröffentlicht. Manche sind auch ins Hebräische dann übersetzt worden, aber ist natürlich auch Interesse von Forschern, die allgemein gelesen werden wollen, aber es zeigt auch etwas, dass wenig Offenheit dafür da ist. Ich denke, es hat sich in den letzten 20 Jahren geändert, dass wahrscheinlich heute schon so ziemlich jeder jüdische Israeli das Wort Nakba kennt. Und er mag es leugnen wollen, wie auch immer, aber zumindest ist es etwas Bekanntes. Das ist schon mal ein Fortschritt, könnte man sagen. Es ist nicht, dass diese Dinge gar nicht bekannt sind. Und ja, es gibt da durchaus differenzierte Sichten, aber im Moment ist natürlich die Tendenz, und auch der 7. Oktober hat natürlich dazu geführt, nochmal wieder sich mehr als Opfer zu sehen. Und es ist eine, und das werden wir dann auch, wenn wir uns mit dem weiteren Verlauf des Konflikts befassen, sehen, es ist enorm schwierig zu sagen, bei all der Grausamkeit, die der 7. Oktober hatte, bei den Verbrechen der Hamas, aber vielleicht müsste man doch die Frage stellen, ob es irgendwelche Gründe gab, die dazu geführt haben, die eben in der Realität des Flüchtlingsproblems auch sind. Und ja, das ist fast schon eine Aussage, für die man verhaftet werden kann, ne? Im
Ja,
Moment.
ich
Das
habe bei
ist
dem
natürlich.
Wikipedia-Artikel zu Hamas auch gelesen, dass Netanjahu gesagt hat, wenn man den palästinensischen Staat verhindern will, muss man die Hamas stärken. Und er hat ja wohl auch Geld da, die Geldflüsse auch erlaubt.
Ja, auch
Aber ich
das ist
hätte.
nochmal zu sagen, wie viel Interesse eigentlich Netanjahu hatte, sozusagen einen Gegner, den er vielleicht irgendwo auch kalkulieren konnte, zu haben. Und es ist keine Frage, am Anfang, diese radikal-islamischen Organisationen sind ja etwas, was auf palästinensischer Seite erst Ende der 80er Jahre größer wird. Und am Anfang sind die von der israelischen Militärbesatzung unterstützt worden, weil man sieht, okay, da sind ein paar Leute, die sind fromm und die wollen die Kinder zu besseren Muslimen machen und die haben keine richtige politische Agenda. Wir haben lieber die als die PLO, die säkular ist und Terrorakte verübt. Und in gewisser Weise war man wohl auch schon blind, nicht das politische radikale Potenzial dieser Organisationen zu sehen am Anfang. Oder Einzelne haben es gesehen, aber es ist nicht wirklich durchgekommen. Und von daher ist die Hamas in ihren Anfängen oder noch die vorangehende Muslimbrüderschaft durchaus damals von der israelischen Militärbesatzung gefördert worden.
Wissen Sie denn, wie das in israelischen Geschichtsbüchern wiedergegeben wird oder im Unterricht? Kommt das vor? Also, oder wie wird das weitergegeben?
Die Nakba kommt so gut wie nicht vor. Es wird hauptsächlich das eben der Weg der zionistischen Bewegung zum Staat hin, wie man mit den Briten verhandelt hat, wie die internationale Gemeinschaft es gemacht hat und dann, soweit der Krieg eben ähnlich in dem Text, in dem dritten Text, den wir gesehen haben, ungefähr in die Richtung zu gehen, man musste sich verteidigen. Das ist schon immer noch der herrschende Konsens. Es gibt einige Schulbücher, die auch das Narrativ der Nakba bringen, die unabhängige Organisationen verfasst haben. Meines Wissens ist keins von denen im Curriculum irgendwo gelandet. Und selbst die arabischen Staatsbürger Israels, deren Curriculum ja auch vom israelischen Erziehungsministerium abhängig ist, selbst die können ihre eigene palästinensische Geschichte so kaum lernen. Es gibt ein Buch, das ist auch ins Deutsche übersetzt worden, was gerade aus der Not von israelischen, jüdischen und arabischen Lehrern entstanden ist, die gesagt haben, ja, aber es gibt unterschiedliche Narrative und wie soll man damit umgehen? Das ist ein Buch, das wirklich auch grafisch die beiden Narrative einander gegenüberstellt. Und es ist in mehrere europäische Sprachen auch übersetzt worden. Ich kann das nochmal nachsehen und das weitergeben. Und das ist eine Einladung, das in Schulen zu benutzen, aber das wird nur eine Schule benutzen, wo sich alle Eltern sozusagen einig sind und die Schuldirektion das zu benutzen. Das ist kein offiziell anerkanntes Lehrbuch. Das ist eine Möglichkeit, wo man versucht hat, eben Leute, die aus den beiden Narrativen kommen und die auch gleichzeitig Pädagogen sind, die gesagt haben, wir wollen das zumindest mal zusammenstellen, um zu zeigen, die Dinge werden unterschiedlich gesehen. Und es gibt in Israel ja sehr wenige zweisprachige Schulen, die alle Privatschulen sind. Und gerade da taucht dieses Problem auf. Denn da kommen Schüler, die zu Hause unterschiedliche Dinge gehört haben. Und gerade da ist es eben wichtig, die Dinge nebeneinander zu stellen und auch, und das wäre eigentlich das, was alle brauchen würden, könnte man sagen, einfach mal zu hören, was der andere zu erzählen hat. Und das ist eines der größten Probleme, dass es das eigentlich bei uns nicht stattfindet.
Ja, vielen Dank.
Cor.
Ja, ich wollte doch dabei das gerne sehen, das Buch. Das würde ich mal gerne einsehen. Also ich
Ja, vielleicht ist
würde
es sogar
gerne
auch ins
die.
Holländische übersetzt worden, auf jeden Fall auch ins Englische, außer dem
Nee, die
Deutschen.
Sprache macht nicht aus. Also insofern ist nicht
Das
Englisch,
schaue ich
Deutsch,
nochmal
Englisch,
nach.
Französisch, das kann ich lesen.
Auch Französisch, ich habe die französische Variante mal geschenkt bekommen, also
Ja.
Französisch gibt es sicher.
Und ich wollte
Es
noch sagen,
hat
vom
sehr
Jahr.
viel Interesse in Europa gefunden, kann man sagen.
Ja, okay. Aber ich wollte dann noch sagen, vom Jahr, es ist auch nicht ein israelisches Problem. So wie mit Geschichte umgegangen wurde, ist, habe ich letztens gehört, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und wie unser Kolonialismus und Vergangenheit umgegangen wird. Jetzt erst wird das mal angeschaut. Also, es ist ein allgemeines
Ja,
Problem,
ich denke,
glaube
jedes
ich.
Land kann seine blinden Flecken in der Geschichte
Genau.
aufbauen. Und ja, also auch in dem Sinne, bevor man dann Israel und Palästina kritisiert, muss man auch erstmal bei sich selber gucken, wie ob es man mit seiner
Darum.
eigenen Geschichte macht, natürlich.
Darum, ja. Das wollte ich nur mal nochmal
Ja.
erwähnen. Ja, bitte. Weiteren herzlichen Dank für all die
Ja, damit wären wir
Hintergründe.
jetzt so zu Ende unseres ersten Teils, haben schon wirklich gesehen, wie vielfältig das ist. Und ohne dass wir irgendwelche Ahnung haben können, wie es im September aussehen wird, werden wir versuchen, dann mit den aktuelleren Phasen des Krieges und des Konfliktes weiterzumachen.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich schicke noch, wie gesagt, noch den Hinweis auf dieses Buch, was die beiden Narrative zusammenstellt. Und ja.
Ja. Vielen Dank.
Ansonsten sehen wir uns dann möglicherweise bei der Fortsetzung wieder.
Ja, danke, ja.